Grundsätzlich waren wir mit allen befreundet in dieser Zeit, haben teilweise immer noch Kontakt und haben auch einem Xavier damals viel zu verdanken, weil der hat uns letztendlich auch eingeladen in die Staffel 3. Und jeder hat mal irgendwie eine komische Phase vielleicht, aber die vergeht dann auch wieder.
Ich glaube, das ist auch immer noch mal ein ganz anderer Schnack wahrscheinlich, ob Künstler umständlich oder vielleicht, wenn du, wie du meinst, schwierige Charaktere sind mit Mitarbeitern oder zu Leuten aus der Produktion oder wem auch immer. Erfahrungsgemäß ist das untereinander, so Künstler zu Künstler, sind eigentlich immer alle ganz, ganz knorken. Aber man hört natürlich von hier und da Sachen, dass das nicht auf jeder Ebene immer gleich ist. Aber da können wir eigentlich nichts Negatives berichten.
Lass mal schnacken. Ein Interview-Podcast der NWZ. Und hier ist Larissa Siebolz.
Ja, welcome back bei einer neuen Folge von Lass mal schnacken, dem Interview-Podcast der Nordwestzeitung. Und ich bin heute auch wieder am Start und ich freue mich ganz besonders, dass ihr auch wieder dabei seid. Vielleicht hat der ein oder andere gerade schon an der Stimme erkannt, welche Gäste ich heute begrüßen darf. Aus dem Studio in Berlin ist mir Deutschlands wohl bekannteste Country-Rock-Band, The Bossos, zugeschaltet. Moin, ihr beiden.
Guten Morgen.
Freuen
uns. Schön, hier zu sein. So, ja. Erkennt ihr uns an den Stimmen?
Ja, ich glaube, für morgen ist schon ein bisschen spät, oder? Fängt bei euch der Morgen erst um 11 Uhr an?
Oh, ich finde, wir ziehen vor 11. Wir sind, also mein Gefühl sagt, wir sind früh am Morgen.
Okay. Mit Don't Give Me That habt ihr ja innerhalb kürzester Zeit den Goldstatus in Deutschland erreicht. Und ihr beide seid nun stellvertretend für eure Band da. Ihr seid nämlich die Frontsänger und mit bürgerlichem Namen heißt ihr Alec Völkel und Sascha Vollmer. Eine ganz kurze Frage, damit die Zuschauer das auseinanderhalten können. Wer ist jetzt der Boss-Teil und wer ist der Hoss-Teil?
Ich bin der Boss, er ist der Hoss, aber Bossos sind wir beide.
Ja, also hier ist der Alec und ich darf mich Boss nennen bei Bossos.
Und hier ist der Sascha und ich bin der Hoss.
Alles klar. Ihr feiert ja in diesem Jahr auch schon euer 20-jähriges Bestehen. In 20 Jahren hat man natürlich eine Menge Zeit, sich kennenzulernen und sich gemeinsam was aufzubauen. Das habt ihr definitiv auch gemacht. Unter anderem wart ihr ja auch mehrfach Juroren von The Voice und The Voice Kids. Und außerdem seid ihr auch außerhalb der Musik sehr engagiert. Ihr setzt euch für soziale Projekte unter anderem ein und auch ein Kochbuch geht auf eure Kappe. In der heutigen Folge möchte ich von euch definitiv auch ein Rezept bekommen. Nicht unbedingt jetzt aus eurem Kochbuch, aber vielleicht mögt ihr mir mal das Rezept eures Erfolges verraten.
Wo fängt man da an? Ist schwierig. Also zumindest am Anfang steht natürlich erstmal die Freundschaft. Ne? Wir haben uns gefunden und die Chemie stimmte von Anfang an und ist natürlich der Grundstein und die Basis und die Grundvoraussetzung für alles, was darauf aufbauen kann.
Absolut. Dazu kommt natürlich dann eine gute Idee, von der man vorher nicht weiß, wie gut sie ist. Also das ist auch irgendwie natürlich Zufall und auch ein bisschen Glück und das richtige Momentum. Aber wenn man dann, so wie wir, eine Idee hat und wie Sascha sagt, dann die Freundschaft das nach vorne treibt und wir uns gegenseitig halt motiviert und begeistert haben, dann heißt es auch hart dran arbeiten und dran feilen. Und vor allem geht das halt natürlich zusammen viel, viel besser. Wir können uns halt aufeinander stützen und verlassen und das hilft extrem.
Ja, was man zu zweit natürlich auch kann, unterschiedliche Meinungen vertreten. Wie ist das bei euch, wenn es mal um Songtexte geht, um Melodien, wenn der eine sagt so, nee, das passt hier überhaupt nicht, das gefällt mir nicht. Wie kommt man da auf einen Nenner? Setzt man sich an einen Tisch und macht eine demokratische Abstimmung oder wie wird sowas bei euch geregelt?
Ach du, das ist ja ein offener Prozess, würde ich sagen, ne?
Ja, und das kommt einem nie vor und ist ja auch klar. Wenn einer sagt, das gefällt mir überhaupt nicht, dann wird es nicht gemacht.
Ja.
Ist ja klar, dann wird es geändert oder liegen gelassen. Das ist ja logisch. Also wenn ich jetzt hier im Studio, wir sind gerade in unserem Studio, wenn ich irgendwas vorbereite und Alec kommt rein und sagt, gefällt mir nicht, dann sage ich, okay, cool, dann mach ich
weiter.
Dann mache ich weiter. Insofern, dass ich das ändere. Es muss uns ja beiden gefallen, sonst können wir das ja gar nicht vertreten zusammen.
Das Schöne ist auch, das ist doch eingespielt. Ich meine, das, was wir machen, das ist ja beides unser Geschmack. Ist ja nicht so, dass wir zwei völlig verschiedene Geschmäcker hätten, was das betrifft. Das ist ja unser gemeinsames Baby. Und seit 20 Jahren, wie du ja richtig sagst. Und das ist so aufgeteilt, dass Sascha hauptsächlich hier im Studio sitzt und der Songwriter ist und mit den ersten Demos kommt und auch mit den ersten Textlayouts. und wir unterhalten uns. Und natürlich gibt es auch mal, wo ich sage, den finde ich richtig geil oder bei dem war, weiß ich nicht genau. Aber das ist dann ja nicht das Ende, sondern dann macht Sascha halt weiter an dem Track und er sagt, okay, gib mir mal noch ein bisschen, ich habe da was im Kopf, das hörst du vielleicht noch nicht, dann kann ich mich dann meistens drauf verlassen, dass das sich dann nochmal das Blatt auch wendet. Und wenn es Kleinigkeiten sind oder Nuancen, dann besprechen wir es ganz normal und dann hat jeder eine Idee, die er reinwirft und die Beste gewinnt.
Ihr seid ja jetzt auch stellvertretend für eure gesamte Gruppe hier. Das ist ja, ja eigentlich üblich, dass man bei Podcasts oder bei Interviews eigentlich immer die Frontsänger meistens ja einlädt oder den Frontsänger. Das wäre ja auch gar nicht darstellbar. Hätte ich jetzt hier 5 verschiedene Kanäle mit euch zugeschaltet. Man wüsste wahrscheinlich überhaupt nicht mehr, wer gerade überhaupt was sagt. Aber sorgt das auch für Reibereien und ist das manchmal schwierig, die komplette Meinung der ganzen Gruppe nach außen zu tragen? Weil schlussendlich seid ihr ja für the Bossers hier und nicht als einzelne Charaktere.
Das ist richtig.
Ja, also schwierig ist es nicht, aber klar, wir sind 7 Leute, da gibt es schon unterschiedliche Meinungen, mehr als wenn man nur zu zweit irgendwie abstimmt.
Klar.
Aber auch da, wir kennen uns ja von Anbeginn an, also wir hatten 2007 nochmal einen Wechsel mit 2 Leuten, aber die anderen sind von der Geburtsstunde dabei. Und wir waren davor auch befreundet, also die Feuerprobe, ob man zueinander passt oder nicht, oder ob man sich mag oder nicht, ob man eine Liaison in welcher Beziehung auch immer eingeht, war sowieso schon geklärt. Deswegen ist es da auch, wie bei uns beiden, wichtig, dass wir uns alle eben mögen und vertrauen können. Alec und ich haben natürlich das Baby erfunden und wir sind sozusagen die Väter und deswegen haben wir jetzt nicht eine Urbasisdemokratie, weil wir eben so ein bisschen die Eltern und die Chefs sind. Was aber auch, wir drücken da jetzt, prügeln da jetzt auch nichts durch. Ne? Wir sprechen mit den Jungs und stellen vor und sagen, guck mal hier, wie findet das und jenes. Jeder bringt auch seinen Teil dazu ein, in musikalisch oder sonst irgendwie Bühnenshow und was auch immer. Wir brauchen die Jungs ja auch und die brauchen uns. Also da ist ein gegenseitiges Vertrauen da, dass die auch oft sagen, ach komm, ihr macht es schon, ihr habt ja immer ein ganz gutes Händchen, das hat sich bewährt in den letzten 20 Jahren. Ihr gebt mal vor und wir machen dann mit.
Ja, ich glaube, die sind auch teilweise ganz froh.
Ja, oft, dass
wir das alles übernehmen.
Irgendjemand nimmt die Zügel in die Hand, ne?
So ist das. Ja.
Ja, apropos Zügel, das ist ja eigentlich so ein gängiges Klischee. Also ich habe ja auch ein paar Interviews vorher von euch gehört, um mich ein bisschen auf euch vorzubereiten. Und eigentlich fängt jedes Interview mit den Fragen an, seid ihr richtige Rocker? Warum ist Country euer Baby? Reitet ihr abends händchenhaltend in den Sonnenuntergang auf 2 Pferden? Ist das so ein Klischee? Wie viel Wahrheit ist da dran? Erste Frage. Zweite Frage, nervt das nicht auch irgendwann, wenn man auf diese Schiene reduziert wird?
Ah ja, guck mal, das ist ja irgendwie klar, wenn ich mir überlege, ich müsste ein Interview führen mit einer Band, die es schon ewig gibt, aber ich das die noch nie interviewt habe, dann kommt man wahrscheinlich immer auf so typische Fragen. Deswegen ist das auch total in Ordnung. Und wir haben natürlich mit dem ganzen Boss-Hoss-Ding auch einen Haufen Klischees erschaffen, die uns jetzt natürlich verfolgen.
Created a monster.
Ja, das ganze Thema könnt ihr eigentlich reiten, ne? Also wie viel Cowboy steckt in euch und mögt ihr eigentlich den Cowboy-Lifestyle und so, das sind ja alles Sachen, nach denen haben wir ja quasi gerufen. Ne?
Das ist auch okay. Also ja. Wir haben es ja auch erschaffen, wir haben dadurch auch ein gewisses Alleinstellungsmerkmal und wir haben einen gewissen Fragenkatalog, der keiner anderen Band gestellt wird.
Richtig.
Also es ist auch mal erfrischend für die Redakteure und die Partner, mit denen wir sprechen. Und wir haben es ja auch so gewollt. Also es ist klar, nach 20 Jahren, wenn du fragst, kommt eigentlich der Name her oder könnt ihr auch reiten, haben wir natürlich schon oft beantwortet, wo wir uns manchmal fragen, Mensch Leute, guckt doch mal ins Netz, da erfahrt ihr doch alles diesbezüglich. Aber auf der anderen Seite spricht es ja auch für uns und für unser Alleinstellungsmerkmal und deswegen ist es völlig in Ordnung, wenn wir uns ab und an wiederholen müssen.
Genau, das war das, was ich aus den Interviews auch mitgenommen habe, dass das quasi euer Leitbild ist. Aber nichtsdestotrotz seid ihr nicht die klassischen Rocker im eigentlichen Sinne, die auf Welttournee sind und dann die Groupies mit in Bus nehmen.
Was heißt nicht die richtigen Rocker, die Klischees? Wir, also mit Herz und Seele, mit Leidenschaft sind wir Vollblutmusiker und wir haben das große Glück, das machen zu dürfen, was wir wirklich am allerliebsten wertschätzen auf dieser Welt. Und das ist in der Band spielen dürfen, davon leben zu dürfen und jedes Jahr den Tourbus zu erstürmen und wieder on the road zu gehen. Das ist schon unser Ding. Aber also ansonsten sind wir natürlich inzwischen auch, nicht nur inzwischen, schon immer eigentlich, recht bodenständige Kandidaten mit einem total normalen Familienprivatleben, wo uns, glaube ich, nicht viel unterscheidet zu allen anderen.
Ja, schlussendlich ist das ja auch eher so eine Musikrichtung, die kennt man auch eher aus den USA, muss man sagen. Country, wie seid ihr da hingekommen, Country Rock? So, was sind eure Schnittstellen? Was hat euch dazu bewegt? Und seid ihr auch in die USA schon gereist, um euch das mal so, diesen richtigen Sturm an Country-Musik auch mal anzuschauen dort?
Also wir sind auf jeden Fall in erster Linie Musiker gewesen vor Gründung und interessiert an unterschiedlichen Genres. Und ich war viel im Rockabilly-Bereich unterwegs, also nicht so weit weg von Country. Und unsere Schnittmenge macht eigentlich den Bosshaus-Sound. Wir bezeichnen uns ja jetzt nicht als beinharte Country-Band, sondern wir haben Country-Elemente drin, genauso wie Metal- oder Rock-Elemente. Wir haben viel Blues dabei, also letztendlich viel Roots-Musik im Gesamt. Das ist nicht zu reduzieren auf Country. Unser Pop, wir haben uns entwickelt über die Jahre. Don't Give Me That ist jetzt kein Country-Song, aber trotzdem unser erfolgreichster Song, der extrem wie fast kein anderer für uns steht. Deswegen bezeichnen wir uns als eine Band, die einen Boss-Hoss-Sound spielt und geprägt hat. Und natürlich sind wir auch interessiert an allem, was aus den USA kommt und waren da auch schon und haben eine Tour durch Texas gemacht, eine Tour durch Kanada haben wir gemacht. Wir haben eine fette Barbecue-Tour gemacht in Texas und haben uns da schon Einflüsse geholt. Und unsere musikalischen Vorlieben, egal welches Genre, stammen in erster Linie schon aus den USA.
Wir wollen über das ganze Barbecue-Thema auf jeden Fall nachher an späterer Stelle nochmal sprechen. Ich würde erstmal nochmal kurz bei eurer Musik bleiben. Don't Give Me That hast du ja gerade auch schon angesprochen. Das ist ja voll durch die Decke gegangen. Läuft ja auch heute noch im Radio. Bei Radiomusik ist ja immer die Frage, ich habe ja auch vorher für den Hörfunk gearbeitet und man hat ja irgendwann so eine Heavy Rotation, also sprich, dass die Lieder immer wiederholt werden, immer das Gleiche. Und was auch oft kritisiert wird, ist ja mittlerweile, dass viele sich denken, oh, das habe ich schon mal gehört oder das klingt so wie alles andere. Das war wahrscheinlich gar nicht der Plan, dass Don't Give Me That irgendwann in den Charts landet oder im Radio rauf und runter läuft. So. Aber wie versucht ihr da die Schnittstelle zu treffen, dass ihr nicht ins Mainstream rutscht?
Ja, sehr schwierig zu beantworten, weil natürlich Radio hat natürlich auch immer eine große Rolle gespielt. Es war aber schon immer so bei uns, dass wir mit dem, was wir machen, immer anecken. Ne? Also oft oder immer noch sind die Türen erstmal zu, wenn wir kommen, weil natürlich egal, welche Zeitströmung oder welche musikalische Strömung du gerade hast, das, was wir machen, ist passt nie, wenn man es genau nimmt. Ne? Und wenn wir einen Song machen, dann machen wir das natürlich nicht in erster Linie, um zu sagen, der muss jetzt ein Hit werden, sondern erstmal machen wir Songs, wo wir sagen, das ist ein geiler Song, den finden wir geil, der kann auf unser Album. So, ne? Dann schaut man, welche Songs sind vielleicht so vom Sound her fürs Radio ganz gut, weil sie eben nicht jetzt, nimmt man nicht den härtesten Track oder so, den man vielleicht auch richtig geil findet, aber klar ist, das spielen die sowieso nicht. Und dann versucht man so eine Nummer im Radio zu platzieren, aber irgendwie ist das halt dann auch ganz viel Zufall, ob er es schafft oder ob das funktioniert, ein Radiosong zu werden. Wir legen es nicht drauf an oder sagen wir so, wenn man versucht, einen Song mal zu schreiben oder sagt, den macht man jetzt mal ein bisschen als Singleauskopplung in Richtung Radio, das geht auch nicht auf. Also das kann man, da gibt es kein Rezept irgendwie. Ne? Auf jeden Fall ist es schwierig.
Aber grundsätzlich hilft es natürlich, wenn man mal so eine Nummer im Radio hat wie Don't Give Me That. Ich bezeichne das auch nicht Mainstream als Schimpfwort. Das bedeutet ja nichts anderes, dass man einen großen Strom der Bevölkerung erreicht. Und für uns ist das natürlich das Ziel in erster Linie, dass man die Leute dann mit einem Song so anfixt, dass sie auch aufs Konzert kommen. Und da kann man dann seine ganze Bandbreite zeigen.
Ja, ja. Apropos Konzert. Ich habe so ein kleines Entweder-Oder-Spiel vorbereitet. Habt ihr da Bock drauf?
Unbedingt.
Klar, richtig Bock.
Entweder oder.
Alles klar. Ich habe mich ja im Vorfeld schon ein bisschen informiert über euch und herausgefunden, ihr seid sowohl Fleisch- als auch Autofans. Deswegen eine Entweder-Oder-Frage an euch. Ich will wissen, was ist euch wichtiger? Entweder, oder was würdet ihr wählen? Entweder ihr müsstet jetzt vegan werden oder euren Führerschein bis auf Lebensende abgeben.
Boah, dann würde ich lieber vegan werden, ehrlich gesagt.
Ja, ist bei mir auch, ich finde vegan sein auch gar nicht schlimm. Das ist auch so, das sind ja auch natürlich auch immer sehr, sehr klassische Klischees, wenn man sagt, Bosshaus, Fleisch, Motorräder, Pferdestärken. Klar, passt alles, aber auch nicht immer, ne? Also wir können auch ohne Fleisch existieren. Ja, ich glaube, Mobilität ist schon ein wichtiger Punkt, der auch wichtig ist. Und das ist, finde ich, auch wichtiger als Fleisch essen.
Konzerte im Inland, also hier in Deutschland? Oder im Ausland? Was ist die bessere Fanbase?
Im Inland, also da klar, wirken wir in erster Linie seit 20 Jahren, haben wir uns was aufgebaut. Das ist unser Hauptmarkt und deswegen ist es schon wichtiger für uns. Ja. Obwohl im Ausland auch großer Spaß ist, aber wenn wir jetzt tauschen müssten, würden wir sagen, oder uns entscheiden müssten, würden wir sagen, komm, wir bleiben hier in Deutschland, Österreich, Schweiz.
Kleines Publikum oder lieber so eine richtig große Bühne?
Da kann man kein Entweder-Oder sagen. Das ist beides geil. Muss man wirklich festhalten. Also kleine Clubshows sind genauso intensiv und haben eine ganz andere Magie als ein Riesenfestival. Aber das ist natürlich auch ein Kracher, wenn du vor zigtausenden Menschen stehst und das gar nicht aufhört, soweit du gucken kannst.
Also wenn man jetzt aber wählen müsste, würde ich ehrlicherweise sagen,
ganz
die
groß.
Großen Bühnen.
Ganz groß, bitte.
Ja,
das ist schon auch geil.
Ich meine, es ehrt einen doch natürlich, wenn so viele Menschen wegen einem kommen, wenn man eine 10.000er Halle füllt.
Ja, klar.
Oder vor 80.000 bei Wacken spielt. Das ist toll und unfassbar geil. Und das würde ich jetzt nicht eintauschen zurück zu unseren Anfängen, wo man in 300er Clubs spielt. Ne? Wenn man wählen müsste. Aber Alex sagt schon, es ist beides geil. Aber wenn wir wählen müssten, würden wir schon groß bleiben, würde ich sagen.
Ich kann es mir schon vorstellen, was ihr auf die nächste Frage antworten würdet. Aber lieber Fernsehauftritte streichen oder ein Jahr keine Konzerte geben?
Naja, Fernsehauftritte streichen ist ja klar. Also ich meine, das Konzert ist ja unser Lebenselixier.
The Voice Kids oder das reguläre The Voice?
Kids, würde ich sagen.
Würde ich auch sagen.
Emotional in jedem Fall mehr Kids. Da ist man natürlich, also Kids sind einfach noch viel authentischer und viel offener und viel unvoreingenommener und haben nicht im normalen Voice hast du natürlich auch viele, die einfach auch schon die Karriere anstreben oder ne, viel vorhaben.
Oder ihre letzte Chance jetzt sehen, doch nochmal irgendwie Erfolg zu haben. Da muss ja also ein bisschen verkrampfter. Die Kids sind super entspannt, ehrlich. Deren Ziel ist nicht den Durchbruch, sondern die wollen einfach zeigen, was sie können und
ja,
in erster Linie Spaß haben. Deswegen ist Kids, wir waren erst kritisch, weil wir dachten, naja, mit Kindern so auf diesen großen Glamour-Fernsehbühnen, weiß ich nicht. Aber die machen das da sehr, sehr cool und da sind Psychologen da und da wird geguckt, dass die Eltern nicht zu Helikopter oder zu Eiskunstlauf-Eltern werden und Druck machen oder so. Also es wird alles sehr, sehr streng überwacht, dass es kindgerecht vonstatten geht. Und deswegen haben sie uns die Sorge genommen und wir sind Kids-Fans.
Über The Voice will ich gleich nochmal ganz kurz sprechen. Jetzt, wo du sagst, mit Kindern arbeiten macht einfach wirklich Bock. Man sieht das Glänzen in den Augen von den Kindern, wenn die auf der Bühne stehen. Ist das auch einer der Gründe, warum ihr gesagt habt, ihr engagiert euch auch für Kinderprojekte, also soziale Kinderprojekte?
Ach, das ist einfach ganz klare Herzenssache. Also, wieso? Ich meine, wir sind ja auch Väter, ne? Und Kinder sind uns schon immer ganz stark am Herzen irgendwie. Und das ist dann für uns ganz normal und selbstverständlich, dass wir natürlich hier und da auch die Bekanntheit nutzen, um da was zurückzugeben, oder ne? Dass wir einfach unsere Gesichter nutzen können, um für die Kids, für Projekte Geld einzusammeln oder andere Dinge. Und das ist schon eine Sache, die wir extrem gerne machen. Und das ist auch wichtig, finden wir.
Ist ja tatsächlich aber jetzt nicht bei allen großen Namen in Deutschland der Fall, die sich dann auch sozial noch engagieren, weil man muss ja auch sagen, das kostet natürlich irgendwo auch Zeit, die man sich nehmen muss. Und wie wir gleich noch merken werden, ihr habt ja einiges auf dem Zettel, was ihr so macht. Das ist ja nicht nur eure Musik.
The Voice Kids war jetzt nicht da, um zu merken, Mensch, wir wollen mehr für Kinder machen. Das war schon lange vorher am Start, dass wir zum Beispiel die Schirmherrschaft von einem Kinderkrankenhaus in Senegal übernommen haben und da seit mindestens 15 Jahren schon sammeln und da helfen, wo es geht. Und natürlich wird man oft gefragt für XY, jede Woche kommt irgendeine Charity-Anfrage, man würde gerne mehr machen. Aber irgendwann haben wir uns entschlossen zu sagen, komm, wir machen eins richtig. Wir sagen zwar nicht nein, wenn es irgendwie relativ unaufwendig ist oder wenn wir kurz schnell helfen können, machen wir das auch. Aber in erster Linie kümmern wir uns zu 100% um dieses Krankenhaus im Senegal, das von Jahr zu Jahr wächst und immer größer wird und auch vom Wirkungskreis her. Und da sind wir sehr stolz drauf.
Ich glaube, man kann auch mittlerweile behaupten, einfach aufgrund dessen, dass ihr ja auch bei Kindersongs mitgewirkt habt. Ich glaube, das war Giraffenaffen, ne? Wo ihr zu Gast wart, dass ihr ja auch bestimmt schon Fans habt, die unter 10 sind und nicht nur Erwachsene und Jugendliche, ne?
Ja, bestimmt sogar. Ich meine, das ganze Cowboy-Ding finden die natürlich auch cool, ne?
Glaube ich. The Voice Kids habt ihr gerade schon mal angeschnitten. Da wart ihr in der Jury. Wie seid ihr generell überhaupt ins Fernsehen dahin gekommen?
Zu Voice? Ja, wir haben mit Voice Adults, also mit dem normalen Format angefangen. Ich glaube 2010, 11 war die erste Staffel. Und ja, wir haben uns da nicht beworben als Coaches, sondern die haben uns gefragt. Also es ging lange hin und her. Wir waren sehr kritisch. Wir kannten ja damals nur DSDS und Popstars und haben uns eigentlich nicht in einer Castingshow als Juroren gesehen und haben da sehr, sehr lange gebraucht und sehr viel Überredungskünste wurden da auf uns eingewirkt von seitens der Produktionsfirma, von John de Mol und von letztendlich Universal, bis wir uns dann dafür entschieden haben, das zu machen. Und es war eine gute Entscheidung. Es ist wirklich nicht vergleichbar mit anderen Castingformaten, wie man sie bis dahin so kannte. Das wollten wir absolut nicht, irgendwelche Leute vorführen oder beschimpfen oder auslachen oder entwürdigend auf die Bühne lassen. Und so war The Voice zum Glück nicht. Und deswegen hat uns das sehr viel geholfen und mir auch großen Spaß gemacht.
War da denn auch so ein gewisser Karrierebooster mit drin, dass man gesagt hat, okay, The Voice hat nochmal so richtig...
Ja, natürlich, das ist mitverantwortlich dafür. Also wir waren da schon auf einem guten Weg und haben auch schon 4 Jahre getourt und hatten auch schon 3 Alben vorher rausgebracht. Aber natürlich ist so ein Format, was dann irgendwie damals ja noch in den Anfängen 3-4 Millionen und mehr Menschen irgendwie zweimal die Woche geguckt haben, ist natürlich ein riesen Schub für uns gewesen, weil wir ja schon noch relativ, also in der Runde eher die Underdogs waren. Ne? Also viele hatten vielleicht von Mark von Bosses gehört, aber denen war noch nicht klar, was machen die genau, wer sind die? Und das konnten wir uns natürlich dann sehr gut für uns nutzen, irgendwie unsere Musik und die Band richtig schön in den Fokus zu bringen.
War da dann nicht auch so ein gewisser Druck? Also ich sag mal, wenn man das erste Mal bei einer Staffel dabei war, war das ja sowieso alles neu. Aber dann wart ihr ja nochmal dabei und nochmal dabei. Ist der Druck da nicht enorm hoch? Weil man muss ja sagen, The Voice wird ja nicht nur auf ProSieben, sondern auch auf Sat.1 ausgestrahlt. Und das ist ja generell ein super beliebtes Format. Da gucken ja Tausende, ja Millionen Leute gucken sich das an. Ist da der Druck nicht enorm hoch, auch seitens der Produktionsfirmen, dass das auch alles läuft?
Ja, sicherlich. Aber da haben wir uns eigentlich entspannt, ne?
Klar, da waren die Holländer am Anfang, kommt aus Holland von John de Mol, die waren alle da und haben sich die Coaches natürlich auch alle angeguckt und es war ein Erfolgsformat damals in Holland und USA, Deutschland war das dritte Land, da haben die natürlich schwer darauf geachtet, dass es hier auch zum Erfolg wird oder haben da auch einen gewissen Druck ausgeübt, aber für uns, klar waren wir nervös, das war für uns ganz neu. Die anderen in der Runde waren schon ein bisschen länger im Business und auch schon öfter wahrscheinlich im Fernsehen. Wir waren schon ganz schön aufgeregt, aber am Ende waren wir auch entspannt, weil wir dachten, wir haben ja jetzt auch nicht viel zu verlieren. Wir können eigentlich nur gewinnen. Und den Druck, der da auf einen ausgeübt wird, der kann ja auch nur so stark sein, wie man das zulässt. Unsere Ambition war, unsere Band zu pushen und unsere Musik. Und das Format war für uns Nebensache, ehrlich gesagt.
Ist das bei The Voice? Also bei The Voice muss man ja kurz nochmal erklären, vielleicht für diejenigen, die das nicht kennen, wobei ich glaube, dass das schon vielen Begriff ist. Man buzzert ja quasi, wenn man sagt, okay, da singt jemand vor, man buzzert, wenn man sagt, okay, das hat Potenzial. Gab es da auch mal so Momente, wo, weiß ich nicht, Alec draufgehauen hat, völlig enthusiastisch und du dann gedacht hast, ja, da hätte ich jetzt eigentlich nicht gebuzzert.
Nee, das löst man natürlich mit
kleiner Augenkontaktabsprache quasi, ne?
Ja, ein bisschen. Kam auch mal vor, dass einer draufhaut ohne diesen Blick davor, aber ist schon auch okay. Ist egal, also da wissen wir auch so ganz scheiße, war es auf keinen Fall, wenn einer verleitet wird zu drücken und dann hat man am Ende ein Team von 16 Leuten und da ist ja, trennt sich der dann auch nochmal die Spreu vom Weizen, also das ist kein Drama. Kam vor, aber wie gesagt, oft hat auch einer was nicht gehört, was der andere gehört hat und im Nachhinein dann gemerkt, ach, guck mal, gut, dass du gedrückt hast.
Ja.
Ihr hattet ja auch mit vielen anderen Sängern aus Deutschland Kontakt, unter anderem auch durch Sing Mein Song, da kommen wir gleich zu. Nochmal zu The Voice, gab es da vielleicht auch die ein oder andere Person, die eher so ein schwieriger Charakter war, um mit denen zu drehen? Ich sag mal so, ihr habt ja eine Zeit lang auch, das war ja alles noch nicht so ein Thema, aber Xavier Naidoo war ja unter anderem auch in der Jury. Das war ja dann, als die ganze Pandemie losging, da hat man natürlich gehört, was bei Xavier Naidoo gerade los ist. Gab es da so Charaktere, wo man gesagt hat, oh, mit denen würde ich vielleicht doch nicht nochmal drehen wollen?
Ach nö, so das auf keinen Fall. Also man muss mal dazu sagen, als wir Voice gedreht haben, das war 2010 bis 2014, glaube ich. Das war lange, lange vor der Pandemie. Da war das eigentlich mit allen ein sehr geiles Gefühl. Also das war ein super Teamwork. Wir waren, muss man sich ja vorstellen, ja auch die Ersten, im ersten Jahr, die dieses Format ins deutsche Fernsehen gebracht haben. Das war irgendwie, das ging ja durch ganz Deutschland, hatte man das Gefühl, ging ja irgendwie so eine Voice-Welle der Begeisterung irgendwie. Was für ein geiles Format und was für ein geiles Konzept und wie cool und der Coach-Kampf. Und das war eigentlich eine total positive Kiste, wo wir eine richtig gute Zeit hatten und man ja auch gemeinsam quasi im selben Boot gesessen hat. Also
übrigens alle unsere Fernsehaktivitäten waren vor der Pandemie. The Voice Kids war zuletzt 19 und Sing My Song war auch davor. Also die Pandemie hat uns diesbezüglich nicht irgendwie dazwischen gefunkt oder irgendwelche neue Einblicke in die Kollegencharaktere gegeben. Aber grundsätzlich waren wir mit allen befreundet in dieser Zeit, haben teilweise immer noch Kontakt und haben auch einem Xavier damals viel zu verdanken, weil der hat uns letztendlich auch eingeladen in die Staffel 3, damals genau, als Gäste. Und jeder hat mal irgendwie eine komische Phase vielleicht, aber die vergeht dann auch wieder.
Aber grundsätzlich sind wir immer mit allen super rausgekommen. Also es war eigentlich immer cool. Ich glaube, das ist auch immer noch mal ein ganz anderer Schnack wahrscheinlich, ob Künstler umständlich oder vielleicht, wenn du, wie du meinst, schwierige Charaktere sind mit Mitarbeitern oder zu Leuten aus der Produktion oder wem auch immer. Erfahrungsgemäß ist das untereinander, so Künstler zu Künstler, sind eigentlich immer alle ganz, ganz knorken. Aber man hört natürlich von hier und da Sachen, dass das nicht auf jeder Ebene immer gleich ist. Aber da können wir eigentlich nichts Negatives berichten.
Wenn man das jetzt auf Sing Mein Song bezieht, man hat ja von vielen Künstlern, die teilgenommen haben, auch gehört, dass das eine wirklich lebensverändernde Erfahrung war und auch eine sehr berührende Erfahrung. War das für euch auch der Fall?
Sehr besonders. Also lebensverändernd ist jetzt vielleicht weit ausgeholt, ne? Würde ich sagen. Aber es ist auf jeden Fall eine geile, eine intensive Erfahrung. Ich meine, es ist ja schon mal durchs Konzept gegeben. Erstmal nimm 6, 7 Künstler, die sich höchstwahrscheinlich kaum gut kennen, also man vielleicht den einen oder anderen ist man über den Weg gelaufen, aber dass man sich intensiv kennengelernt hat und packt die irgendwo hin, ganz weit weg von zu Hause, wo du nicht abends nach Hause gehst oder im Studio Drehschluss und alle gehen ihrer Wege mit ihren Teams und, sondern man hockt da zusammen 2 Wochen. Vorher musst du dich intensiv mit der Musik der anderen beschäftigen, die du vielleicht sonst gar nicht, was du sonst gar nicht tun würdest, weil du erstmal sagst, ach, ist eh nicht mein Ding. Das mag ich nicht. Und dann hörst du dich rein und stellst fest, ist auch geil, hat was genau. Und öffnet den Horizont neu.
Intensiv, man hat kein Publikum, man spielt nur für die Kollegen, man sieht keine Kameras, es sind alle schön versteckt in den Büschen. Es gibt keine Regieunterbrechungen, dass irgendwie die Show oder die Situation unterbrochen wird und irgendein Regisseur reinrennt und sagt, das machen wir nochmal und hier Gegenschuss und kannst du das nochmal sagen? Also man lässt es laufen, es wird nicht unterbrochen und dadurch entwickelt sich so eine Situation, dass man sich 100% auf die Runde konzentrieren kann und die Kameras und alles andere vergisst. Und das In Südafrika waren wir dann noch zwischen der Pandemie, sind wir, glaube ich, mal in die Ostsee oder ich weiß nicht. Aber in diesem tollen Ambiente da sozusagen in Südafrika im Busch am Meer, das war schon sensationell und eine großartige Erfahrung.
Ihr wart ja selber auch Gastgeber und aktuell jetzt ist ja Johannes Oerding der Gastgeber. Was haltet ihr von ihm? Guckt ihr die Sendung noch? Also was haltet ihr von ihm als Gastgeber und was sollte man als Gastgeber da auch mitbringen?
Auch der macht es gut. Wie auch, davor war es so Paddy, ne, und Marc hat es auch mal übernommen. Also die Gastgeberrolle ist insofern eine sehr, sehr angenehme, weil du natürlich auch Teil der Runde bist. Du bist ja nicht nur Moderator dort, sondern nimmst dir selber am Tauschkonzert teil als Künstler und hast halt eine integrative Rolle. Also du musst halt schon die Sache sehr ernst nehmen und musst dich da schon sehr, sehr reinsteigern, würde ich jetzt, ja doch, kann man sagen, also du musst dich ja einfach mit dem künstlerischen Schaffen und der Biografie von allen, die da sind, total auseinandersetzen, weil jede Sendung hat natürlich immer den Fokus von einem Künstler und da musst du ja voll im Bilde sein und das ist ein intensiver Job, ne, sich das alles raufzudrücken und da wirklich auch, und dann musst du natürlich auch immer gucken, dass die Dynamik in der Runde am Leben bleibt und dass das alles super läuft, dass alle integriert sind. Aber es macht Spaß und auch das war für uns so die ersten zwei Sendungen, hatte man dann noch ganz schön viel Nervosität, aber auch das hat sich dann irgendwann gelockert, wie Sascha sagt, irgendwann lässt man es einfach laufen und es ist so, als ob man da zu sechs, zu siebt einfach in einer Runde sitzt und sich unterhält über Songs, über das Leben, über die Musik, über das Musikmachen und ich finde eigentlich alle Teilnehmer haben das gut gemacht. Alle Hosts haben es super gemacht, alle Teilnehmer sonst. Da kann man halt mal ganz andere, ja, sich ganz anders zeigen, weil man sonst einfach ja nur, ja, wenig Persönliches von den Leuten wahrnimmt. Deswegen ist das schon ein tolles Format. Ich gucke immer mal regelmäßig rein. Ich gucke jetzt nicht jede Folge, aber ich bin schon immer interessiert, wer geht da hin, wer ist dabei, was machen die so und seppe auch mal dienstags mal rein und gucke, was da so läuft. Das ist schon noch ein gutes Format.
Ich würde ganz gerne noch ein bisschen über das Thema Fleischkonsum generell sprechen, weil Alec, du bist ja auch gelegentlich in Ostfriesland und ich bin ja gebürtige Ostfriesin in Uppleng. Da hast du ja Familie und die haben einen landwirtschaftlichen Betrieb, eine Rinderzucht. Wir waren da auch von der Nordwestzeitung auch schon mal vor Ort. Den Artikel, den verlinke ich euch gerne hier im Text. Meine Frage, was treibt dich in die Landwirtschaft? Packst du da auch richtig mit an und misstest mit und was machst du da?
Ein richtiger Cowboy halt.
Der braucht auch die Landwirtschaft.
Was bringt mich zur Landwirtschaft? Nee, ganz so intensiv ist es dann doch wieder nicht. Das ist ein Familienprojekt quasi. Ne? Meine Schwägerin, du hast es erwähnt, hat dort einen Ponyhof eigentlich. Ne? Also die kommen, der Hof, wo sie leben, die hatten früher Rinder, aber eher so Milch und Kühe und dann jetzt viele Jahre einfach hauptsächlich Ferienradios und Bibi und Tina Hof eigentlich. Ne? Pferde, Ponys, Kinder, viele Mädchen machen da Ferien und Reitferien. Und meine Schwägerin und ich sind irgendwann auf die Idee gekommen, Mensch, so eine kleine Rinderzucht, ne? Das würde doch vielleicht, wäre doch irgendwie ein gutes Family-Projekt und irgendwie was uns interessiert. Und dann habe ich den Luki Maurer kennengelernt, ja, der aus, den kennt man vielleicht vom Grill den Hänsler oder von seinen diversen Büchern, die er gemacht hat. Der hat Wagyus, der züchtet Wagyus auf dem Biohof und dann hatten wir die Idee, da hätten wir doch auch mal Bock drauf. Das wäre doch vielleicht ganz nett, können wir gemeinsam was machen. Sie hat den Hof, ich die Connection, also haben wir uns drei Wagyu-Rinder zugelegt vom Luki, junge Kälber und daraus ist jetzt eine kleine Zucht entstanden. Inzwischen sind es 11. Seit 2,5 Jahren läuft das und das ist ein schönes Ding. Und erstmal geht es den Tieren unfassbar gut. Die haben dann ein super Leben und wachsen ja alle noch. Und das Thema Fleischkonsum ist noch nicht auf der Uhr, steht aber eigentlich an. Und das ist auch nochmal eine herausfordernde Sache, ob man das hinbekommt überhaupt. Oder ob es dann einfach doch eine kleine Rinderzucht bleibt, die nett auf der Wiese steht.
Streichelrinderherde.
Ja, wer weiß.
Ihr habt ja in diversen Interviews auch immer betont, dass das, oder dir zumindest, du hast betont, dass dir das am Herzen liegt, dass man so ein bisschen verantwortungsbewusster mit dem Thema auch umgeht. Wie handhabt man das in Berlin? Gibt es da auch so den Schlachter des Vertrauens, den man da aufsucht?
Nee, so nicht. Wir finden beide, dass das hat sich viel verändert, auch im Thema Fleischkonsum. Ne? Auch wenn wir jetzt Barbecue-Bücher rausbringen und natürlich lieben wir ein gutes Stück Fleisch vom Grill. Nichtsdestotrotz sind wir schon auch die, die sagen, ey Leute, ne, ein bewusster Umgang damit ist schon wichtig. Also nicht jeden Tag muss es irgendwie ein Nackensteak sein, was man vom Grill holt oder die Wurst auf dem Brot. Man kann sich auch wunderbar irgendwie Alternativen zubereiten. Wenn Fleisch, dann gute Qualität, dann gerne auch teurer, weil das alles auch im Umkehrschluss bedeutet, dass mehr Tierwohl dahinter steht, logischerweise. Ne? Und das ist schon der richtige Weg.
Ja, teurer, aber dafür ein bisschen weniger.
Ja.
Ausgeglichene Ernährung, das heißt nicht jeden Tag Fleisch. Und wenn Fleisch, dann nicht vom Discounter aus dem Billigregal, sondern wirklich von einem guten, regional am besten Bio-Qualität.
Unbedingt.
Habt ihr ein Lieblingsrezept vielleicht für unsere Zuhörer nochmal, was ihr empfehlen könntet, was auch was für Anfänger ist? Jetzt, wenn man so bedenkt, dass ihr natürlich auch Kochbücher dazu rausgebracht habt.
Ja.
Grillbücher.
Ne? Barbecue-Bücher, ja. Naja, das ist ja auch unsere Bücher, das ist ja auch, das Kochbuch klingt immer so nach reiner Rezeptsammlung. Ne? Das sind schon Barbecue-Bosphorus-Bücher. Also beide Bücher haben einen ganz hohen Anteil auch von uns als Band. Ne? Also wir haben in dem zweiten Buch, was gerade rauskam, auch die 20 Jahre Band History mit aufgenommen. Jedes Bandmember hat dann eine kleine Interviewstrecke drin, erzählt, wie er dazu gekommen ist, Musik zu machen, was seine Rolle in der Band ist, was wir erlebt haben, besondere Konzerte. Also da ist schon ganz viel Handschrift von Bosphorus mit dabei und das ist eher so eine Lifestyle-Fibel von uns. Und Rezepte sind da natürlich ein wichtiger Bestandteil, absolut. Was easy ist für Einsteiger, aber trotzdem besonders, das ist aus dem ersten Buch, das ist für mich immer noch das Tomahawk Steak, das macht was her, das ist was Besonderes, das hat man auch nicht jeden Tag irgendwie beim Fleisch herumliegen, ist ein großes Stück an der Rippe und das ist eigentlich easy. Brauchst einen guten heißen Grill, ein gutes Tomahawk Steak und dann legst du das da drauf und fertig ist die Laube. Eine gute Soße, gute Gewürze, das ist was für Einsteiger.
Alec, du bist da jetzt auch ab und zu in Ostfriesland. Sascha, bist du auch schon in Ostfriesland gewesen und wie gefällt euch die Region so? Würdet ihr hierher ziehen, wenn ihr mal ein bisschen älter seid, ein bisschen Ruhe wollt?
Wieso? Kann man es nur im Alter aushalten, oder?
Naja, es ist ja ein beliebter Alterswohnsitz, das ist ja nun mal einfach so, weil hier einfach, es ist ja ruhig hier im Großen und Ganzen. Es ist ja nicht Berlin.
Ich war natürlich schon da und allerdings war ich jetzt privat noch nie da in Form von Urlaub oder so. Das hat immer mit der Band zu tun gehabt. Wir haben da schon oft gespielt. Aber ich finde es schön da. Ich mag die Mentalität. Ich mag die friesische Schnauze, um es mal so zu sagen, die Derbheit. Ich habe ja auch einen lieben Freund da aus Ostfriesland oder einen Bandfreund sozusagen, der Arndt. Und ich muss da mal in die Gegend. Ich war noch nie auf der Rinderzucht oder Ponyhof. Das muss ich mir auch mal angucken. Ob ich da jetzt im Alter hinziehen möchte, fehlt mir so ein bisschen das Argument. Es gibt viele, viele schöne Plätze. Erstens mal kann ich nicht absehen, dass mir das in Berlin irgendwann zu viel wird, weil ich liebe es in Berlin. Und auch in Berlin gibt es ruhige Ecken und ruhigere Stadtteile. Oder man ist auch recht schnell draußen, außerhalb vom Speckgürtel. Da muss man gar nicht so weit fahren, um in Natur, Wald und Wiese und Seen zu haben. Zum Beispiel ist viel, sehr viel Wasser um Berlin. Deswegen will ich da eigentlich erstmal bleiben. Und sollst mich im Alter irgendwann mal wegziehen, dann vielleicht eher Richtung Süden, ne, wo der Winter
ist. Ins Warme,
ja. Aber
wir sind ja
bald, never. Let's see.
Wir sind ja bald auf Konzert.
Genau, in Wiesmoor seid ihr, bei der Freilichtbühne. Und da gibt es ja sogar auch ein Gewinnspiel. Da kann man nämlich quasi ein Treffen mit euch gewinnen.
Das finden wir super. Ja. Dann bitte alle teilnehmen. Ne? Wir sind ganz nett, Leute.
Ich werde euch den Link natürlich auch nochmal in die Infobox reinhauen. Ja.
Ja, cool.
Bei mir zu Gast war The Boss Hoss. Vielen Dank, dass ihr beide da wart, euch die Zeit genommen habt, zumindest stellvertretend für eure Gesamtband, ein bisschen mit mir über euer Leben zu sprechen, was so gerade bei euch alles noch in der Pipeline ist oder war.
Ja, vielen, vielen Dank. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Sehr gerne, ja. Vielen Dank dir für deine Zeit und schöne Grüße an die Hörer.
Ja.
Wir sehen uns auf Tour im Sommer.
Das hoffen wir.